Und ich möchte heute etwas in unsere Mitte legen in Bezug auf Angriffe dergleichen. Wenn Angriffe kommen, kennst du sowas, dass mal angegriffen wird, versucht wird? In der Bibel gibt es ein Wort, das heißt, wer glaubt, flieht nicht. Wer glaubt, flieht nicht. Das ist auch das Thema heute Abend. Wer glaubt, der flieht nicht. Es ist eine Situation, die jeder Gläubige kennt. Man wird angegriffen. Das kann sowohl aus persönlichen wie auch aus geistlichen Gründen geschehen. Die Frage dabei ist nur, wie verhalte ich mich? Da müsste ein anderes Bild drauf sein. Wie verhalte ich mich? Angriffe kommen, also vielleicht erlebst du das nicht in der Form wie Mel Gibson in seinen Historien für Braveheart. Aber wir werden angegriffen. Glauben an sich, dem Herrn glauben, im Glauben zu leben, ist eine wunderbare Sache, aber wir dürfen nicht verschweigen, man kann deswegen, also wegen seines Glaubens, angegriffen werden. Das war schon immer so. Das ist also keine neue Sache in unserer Zeit, in der wir leben, obwohl wir da auch viele Angriffe, gerade auch in der Gesellschaft, erleben. Teilweise unwahre Behauptungen, Angriffe, die auch über Medien und so weiter, über Christen gehen. Aber der kleine Psalm 11, der etwa vor 3000 Jahren entstanden ist, gibt uns ein paar wichtige Richtlinien, wie wir uns bei Angriffen verhalten sollten. Wie verhalte ich mich, wenn ich angegriffen werde? Es ist wichtig, werden wir auch feststellen, dass wir fest verankert sind. Wenn wir gleich den Psalm 11 anschauen, dann werden wir feststellen, was man dem David so empfiehlt, wenn Angriffe kommen, was er tun soll. Aber eher, bevor er das niederschreibt, was man ihm so an Ratschlägen gibt, stellt er in Vers 1 oder macht er in Vers 1 erstmal ein Statement. Er sagt, bei dem Herrn suche ich Schutz. Das ist so sein Start, seine Hauptaussage in dem Psalm, den er so startet er mit einer Hauptaussage, bei dem Herrn, da suche ich Schutz. Die Frage ist, wenn wir angegriffen werden, wo suchen wir Schutz? Was unternehmen wir? Was machen wir in solchen Situationen? Bei dem Herrn suche ich Schutz. Die Blickrichtung für David ist klar. Der Anker ist geworfen. Der Herr ist mein Schutz. Ich habe meinen Anker festgemacht bei Gott. David hört nicht auf die wohlmeinenden Ratschläge, die ihm raten, sei doch still, zieh dich zurück, flieh, schau zu dir selbst. In Vers 1 sagt man ihm, wenn er angegriffen wird oder in solchen Situationen, die Ratschläge, die er von außen bekommt, die auch vielleicht unsere Seele uns machen will, unser Verstand uns geben will, der Ratschlag ist, du musst fliehen. Flieg fort wie ein Vogel. Am besten all dem entrinnen. Nichts mehr sehen. Nur wir nehmen uns ja mit, egal wohin wir fliegen, egal wohin wir laufen. David hört nicht auf diese wohlmeinenden Ratschläge, die ihm raten, sei still, zieh dich zurück. Nein, er hatte gesagt, bei dem Herrn suche ich Schutz. Du musst fliehen, flieg fort wie ein Vogel. David sagt, wer glaubt, der flieht nicht, weil er sein Leben bei Gott festgebunden hat. In Jesaja 28, 16 gibt es diese Aussage, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. In der Anmerkung heißt es, wer glaubt, wird nicht ängstlich davoneilen. Er wird nicht ängstlich die Flucht ergreifen. In Vers 2 heißt es dann weiter, so diese Ratschläge, die man dem David gibt, also du musst fliehen, flieg fort wie ein Vogel. Ich lese aus der Hoffnung für alle heute. In Vers 2 vom Psalm 11 heißt es dann, siehst du denn nicht, dass die Mörder schon die Pfeile aufgelegt und ihre Bogen gespannt haben. Aus dem Hinterhalt wollen sie auf jene schießen, die aufrichtig und ehrlich sind. Also, dem David wird gesagt, du, die Pfeile sind angelegt, der Bogen ist gespannt. Die Versuchung ist zu groß. Sich ständig mit Angriffen zu beschäftigen und sich auszumalen, was alles Schlimmes geschehen könnte. Wenn ich nicht abhaue, was passiert mir dann? Was geschieht dann mit mir? Was ist, wenn ich stehen bleibe in der Situation, in der man mich attackiert, in dem man mir vielleicht der Glaube vielleicht sogar ins Schwimmen geraten will? Was mache ich in diesen Situationen? Das Innere, wenn wir nicht an Gott festgebunden ist, unsere Seele, unsere Gefühle, unser Denken will sagen, nichts wie weg. Wir kennen das ja oft von dem Spruch, hier gibt es viel zu tun, nichts wie weg. Aber hier geht es, ich werde bedroht, ich werde angefeindet, nichts wie weg. Sie sind ja noch nicht fertig mit den Vorschlägen, die Feinde und die Ratgeber beim David. Sie wollen ihm auch vermitteln, und das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft auch immer wieder auftaucht als Frage oder was man uns so entgegenhält, das musst du dir anschauen, was könnt ihr Christen denn schon bewirken angesichts all der Ungerechtigkeit, angesichts all dem Bösen, was in dieser Welt ist, was könnt ihr Christen da schon ausrichten? Alle Ordnungen, so fahren sie fort, sind umgestoßen in Vers 3. Was kann dann noch der bewirken, dem Gottes Ordnungen alles bedeuten? Du willst rechtschaffen leben, du willst ehrlich leben, du willst gottesfürchtig leben, aber schau dich doch mal um. Auf der Arbeit wirst du gemobbt, in deinem Haus ist immer wieder Ärger, Leute belächeln dich oder beschimpfen dich sogar, weil du Christ bist, oder wie es auch immer wieder in den Medien geschieht, und Menschen, die an Jesus glauben und die Gottes Wort zu dem Maßstab ihres Lebens gemacht haben, sie werden belächelt und auch immer wieder in satirischen Sendungen so durch den Schmutz gezogen. Alle Ordnungen sind umgestoßen. Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann scheint das tatsächlich so zu sein. Das, was verkehrt ist, das, was böse ist, das, was schlecht ist, das, was den Menschen zerstört, Lebensformen, Lebensweisen, die Menschen und Seelen von Menschen kaputt machen, das wird als gut und edel dargestellt. Gott zu vertrauen, Gott zu glauben, wird dargestellt als etwas Schlechtes, etwas, das für dieses Leben nicht taugt. Das ist Menschen, die Gerechtigkeit und Ordnung leben wollen, das sind doch diese Ewiggestrigen, die an irgendwelchen Märchen der Vergangenheit festhalten. Jeder Mensch lebe, wie er will. Jede Frau verfüge über ihren Bauch, wie sie will. Jede Frau töte ihr Kind, wann immer sie will. Treibe es ab, wenn man einfach keine Lust hat, es zu erziehen oder wie auch immer, weil man vielleicht auch eher erst mal in seinem Job Karriere machen soll. Das ist doch richtig, das ist doch alles richtig. Aber Gott zu glauben, mit Gott zu gehen, seine Maßstäbe in sein Leben zu nehmen, das ist doch nicht richtig, das ist nicht in Ordnung, versucht diese Gesellschaft den Christen klarzumachen. Alle Ordnungen sind umgestoßen. Was kann man da noch bewirken? Was kann der noch bewirken, dem Gottes Ordnungen etwas bedeuten? In Vers 3 formuliert David die eigentliche Anfechtung. Er sagt, wenn alles drunter und drüber geht, wenn in unserer Gesellschaft sowieso das Böse herrscht, was können die Christen da noch ausrichten? Das Ziel dieser ganzen Kampagnen, das Ziel dieser Aussagen ist Einschüchterung und Entmutigung. Man will den Gläubigen mundtot machen. Man will ihn in die Ecke drängen. Man will sagen, du hast kein Recht mehr zu sagen. Jeder darf in unseren Medien, in der Presse äußern, was immer er will, wenn es um Böses oder Schlechtes, um Schandtaten geht oder schlechte Lebensstile geht. Nicht gute Lebensstile geht. Da darf jeder die Medien benutzen, öffnen. Aber wenn jemand sagt, er glaubt und vertraut Jesus Christus, er ist der Herr, dann sind das komische Menschen. Einschüchterung, Entmutigung. Am besten ziehen wir uns zurück. Am besten halten wir den Mund. Am besten ecken wir nicht an. Am besten leben wir unseren Glauben nur noch still für uns alleine. Die Botschaft ist, flieh, such die Sicherheit, zieh dich zurück. David geht hier einen ganz anderen Weg. Das ist ein krasser Kontrast zu dem, was man ihm so empfiehlt. Er schaut nicht auf die Umstände. Das, was uns vorgeschlagen oder den Menschen vorgeschlagen wird zu tun, das scheint so, es gibt keinen Ausweg aus dieser Situation. David sagt, ich bin da anderer Meinung. Und er lenkt in diesem Psalm 11, lenkt er unseren Blick auf eine andere Instanz, auf eine höhere Instanz. In Vers 4a von Psalm 11 sagt David als Antwort auf dieses Hau ab, versteck dich, flieh, halt am besten den Mund, geh irgendwo in deine Ecke. David sagt, da gibt es einen, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, er thront im Himmel und er herrscht über alles. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, er thront im Himmel und er herrscht über alles. Hier ist ein Glaubender und wir können uns David hier als Vorbild nehmen, auch im Glauben zu stehen und auch im Glauben an der Seite Gottes zu bleiben. Hier ist ein Glaubender, der sich nicht zurückzieht, sondern daran festhält, Gott herrscht und hat die Kontrolle. Und das müssen wir uns ganz fest einschreiben in allen Nöten, Angriffen, Schwierigkeiten, die kommen. Es sind nicht die Menschen, es ist nicht der Teufel, der die Kontrolle hat. Gott hat die Kontrolle über alles. Er herrscht vom Himmel. Gott wohnt im Himmel, dem Ort der Autorität, und er wohnt in seinem Tempel, das heißt in seiner Gemeinde. Wir sind der Tempel Gottes, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Und er ist hier die Autorität. Niemand bestimmt, was zu tun oder zu machen ist. Er gibt die Fahrtrichtung an. Er sagt, wo es lang geht. Auch wenn es bisweilen ganz anders aussieht, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Wir denken manches Mal und dann schauen wir die Umstände, die Situation an und denken, das will uns überwältigen. Da kann ich nicht aufstehen, da kann ich nicht mehr gerade und erhobenen Hauptes meinen Weg gehen, das geht nicht. Aber wir machen uns ganz klar bewusst, was David sagt. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Mit diesem Blickwechsel rufen wir uns die Realitäten in Erinnerung. Die entscheidenden Weichen werden in der unsichtbaren Welt gestellt. Gott stellt die Weichen. Egal, was Menschen an Gesetzen aufbringen mögen, egal, was Menschen an Dinge gegen Gott und sein Volk aufbringen wollen, Gott herrscht im Himmel. Er regiert und auch auf der Erde. Sein Wille, und deshalb beten wir, dein Wille geschehe, Vater, wie er im Himmel geschieht, so soll auch hier auf der Erde geschehen. Wir beten die Dinge, die Gott gesagt hat in seinem Wort. Jemand sagte, Glaubende waren zu allen Zeiten Minderheiten, oft winzige Minderheiten. Aber ihre geistliche Wirkung für eine Gesellschaft steht in keinem Verhältnis zu ihrer Zahl, wie es etwa die Geschichte von Sodom und Gomorra in der Bibel zeigt. Wenn du 1. Mose 13 anschaust, da kommt Gott und er spricht mit Abraham und er sagt ihm, du, dieses Land ist so kaputt und so voller Sünde, so voller Unmoral. Ihr wisst von der Bibel her, die ihr die Bibel oder die Bibelleser wissen, so müsste ich sagen, sie wissen, dass selbst wenn jemand in Sodom und Gomorra, wenn jemand dort Besuch bekam, nehmen wir an, du hättest da gewohnt, du wärst ein rechtschaffener Mensch und du hättest Besuch bekommen. Dann sind die Bewohner von Sodom gekommen und sie sind hergegangen, die Männer sind hergekommen, haben gesagt, gebt den Besucher raus, wir wollen sie zuerst sexuell missbrauchen, dann dürfen sie weiter eure Gäste sein. Die Bewohner von Sodom und Gomorra forderten mit Gewalt die Gäste, die zu Besuch kamen, in einem Haus heraus, um sie in Unmoral zu ziehen. Und Gott sagt zu dem Abraham, und er geht da Abraham als Gläubiger da mit seiner Frau und dann noch der zänkische Lot dabei, der Lot, ne, der zänkische mit dabei. Und dieser und Gott sagt zu Abraham, es ist unmöglich, in diesem Land mehr zu leben. Aber Gott sagt, durchschreite dieses Land überall, in alle Himmelsrichtungen und denke daran, Abraham, dieses Land werde ich dir geben. Und wenn wir dann in Kapitel 19 schauen in 1. Mose, dann stellen wir fest, wie Gott zu Abraham zu Besuch kommt und wie Abraham und Sarah, wie sie dort ein herrliches Barbecue herrichten und mit allerlei Kuchen und sonstigen Sachen und Gott und Abraham und speisen dort. Und dann geht Gott Richtung Sodom und er sagt, der Abraham, das ist mein Freund, dem kann ich nicht vorenthalten, was ich plane. Und er sagt dem Abraham, du, die Sünde dieser beiden Städte hat so Überhand genommen, ich werde diese Städte vernichten mit Feuer vom Himmel. Und wir kennen die Geschichte und da sehen wir, da ist dieses Übermaß, große Städte, das ganze Gebiet, gottlos, in Unmoral, in großer Sünde. Und da ist ein Mann, der betet und sagt, Herr, vernichte dieses Gebiet nicht, wenn 50 Gerechte dort sind. Dann wirst du es doch nicht vernichten, dann wirst du doch die Menschen, wirst du großzügig sein. Gott sagt, in Ordnung, wenn 50 sind, dann werde ich großzügig sein. Abraham sagt, dann will ich doch gleich nochmal eine Frage nachhängen, wenn es aber nur 50 weniger 5, also 45 sind. Gott sagt, auch dann will ich sie nicht vernichten. Gut, Herr, dann will ich jetzt noch ein bisschen dreister sein, bitte sei nicht zornig, aber was, wenn es nur 30 sind? Gott sagt, wenn 30 Gerechte in Sodom leben, dann werde ich Sodom nicht vernichten. Oh, sagt Abraham, ich will nicht Ärger haben, aber Herr, was ist, wenn es nur 20 sind? Und Gott sagt, Abraham, wenn es nur 20 sind, ich werde den Ort nicht vernichten. Also Herr, das letzte Mal, jetzt nochmal eine Frage, wenn nur 10 Gerechte dort leben. Da sehen wir den Einfluss eines Gerechten für die ganze Gesellschaft. Gott sagt, wenn 10 Gerechte in Sodom leben, dann wird Sodom nicht vernichtet werden. Diese Welt meint, Christen müssen fort. Gläubige, die an Gott hängen, an Gott glauben, die spinnen. Aber sie sind gewissermaßen ihr Schutz in dieser Welt. Wenn wir als Gläubige nicht in dieser Welt wären, dann wäre diese Welt nur noch eins nötig, und zwar Gericht. Absolutes Gericht. Und die Bibel zeigt, dass dieses Gericht kommen wird. Dieses Gericht wird kommen. Die Schrift sagt, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und er wird die Gläubigen zu sich nehmen, wo er ist. Die Bibel nennt es die Entrückung. Und Jesus wird wiederkommen. Und wir hoffen ja, dass er zu uns in Lebzeiten kommt. Er wird wiederkommen. Und die Bibel sagt, er wird in einem Befehlsruf vom Himmel her rufen. Der Engel Gottes wird in die Posaune Gottes stoßen. Und dann wird der Herr Jesus die Verstorbenen, gläubig Verstorbenen auferwecken. Also genau genommen ist es so, er kommt mit den Geistern der Verstorbenen in den Lufthimmel, das sieht der normale Mensch nicht. Dann kommt dieser Befehlsruf, die Gräber tun sich auf, beziehungsweise die verstorben sind, die Leiber werden wieder zusammengefügt, werden und der Geist der Verstorbenen, der gläubig Verstorbenen, schlüpft wieder in diesen Körper, der Geist und die Seele. Und die zu der Zeit leben bei der Entrückung, die werden verwandelt werden und bekommen einen unverweslichen Körper. Und dann werden wir gemeinsam mit ihnen hingerückt in den Himmel. Und das alles, sagt die Bibel, geschieht im Nu. Die Hoffnung für alle sagt so, wie wenn man mit der Wimper zuckt. Im Griechischen steht, das ist so schnell, en atomo, im Bruchteil eines Atoms geschieht dieser ganze Akt. Und dann sehen wir, dass kurz darauf die Gerichte über diese Erde anfallen. Die Gerechten sind weg. Die Gläubigen, die man ja immer schon weghaben wollte. Die Gläubigen, die ja irgendwie unser unmoralisches Leben vielleicht stören und dem entgegen sind und dem entgegenstehen, deren man sich ja entlegen wollte. Diese Gläubigen, sie sind auf einmal verschwunden, sie sind nicht mehr da. Und dann wissen Bibelleser, was geschieht. Dann werden Posaunen geblasen und die Gerichte kommen über die Erde, die Posaunengerichte. Nach diesen Posaunengerichten kommen die Zornschalen. Bei diesen Gerichten, sagt die Bibel, wird mindestens ein Drittel der Menschheit sterben. Das heißt, bei 7 Milliarden, das sind 2, sowieso Milliarden, also vielleicht knapp 3 Milliarden Menschen werden bei diesen Gerichten sterben. So, das Gericht wird kommen. Es wird garantiert kommen. Weil Jesus hat es gesagt, es wird kommen. Er wird wiederkommen und dann sind die Gläubigen weg. Und das, was dann gibt es auch, wenn wir entrückt sind zum Herrn und wenn wir beim Herrn sind, dann gibt es hier auf der Erde auch keinen mehr, der für die Erde um Gnade betet, denn wir sind alle fort. Und dann bleibt nur noch gerecht. Das Gespräch mit Gott und Abraham ist in 1. Mose 19, und wo er dann nochmal auf die 10 kommt, das ist in Vers 32. Wir haben es mit einem unbestechlichen Gott zu tun. Menschen haben immer versucht, Gott zu bestechen, zu beeindrucken. Der Jude hatte sich ausgedacht, und es gab manche, die führten gewissermaßen so eine Liste. Wenn sie so und so viel Böses getan hatten, schlechte Werke getan haben, um das auszugleichen, taten sie dann wieder als Gegengewicht so und so viel gute Werke, damit man wieder gut stand. Sie meinten, so könnte man Gott beeinflussen und ihn einfach bestechen durch gute Werke. Aber Gott ist unbestechlich. Wenn wir hier in Psalm 11 reinschauen, und ich fange nochmal an, Vers 4 am Anfang, Davids Antwort auf Bedrohung, Davids Antwort darauf, verlasse diesen Bereich, fliehe, flieg weg wie ein Vogel, du kannst hier sowieso nichts mehr ausrichten. Er sagt, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, er thront im Himmel und er herrscht über alles. Er durchschaut alle Menschen und weiß, wie sie sind. Er sieht, Vers 5, er sieht sich jeden ganz genau an, den, der Gott liebt, und jene, die ihn verachten. Der Herr hasst den Gewalttätigen. Auf die Schuldigen wird er Feuer und Schwefel regnen lassen, und der Glutwind wird sie versengen. Der Herr ist zuverlässig und der Herr ist gerecht. Deshalb liebt er alle, die gerechte Entscheidungen treffen. Sie werden ihn einst schauen, sagt Vers 7. Die Elberfelder sagt im Vers 7, denn gerecht ist der Herr, gerechte Taten liebt er. Aufrichtige schauen sein Angesicht. Wir kennen das auch aus dem Neuen Testament, wo Jesus sagt, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Jemand sagte zu diesem Text hier, Gott beurteilt vor allem die Motivation und das Innerste der Menschen, die er unbestechlich erkennt. Tief innen bewegt sich ein Mensch entweder im Vertrauen auf Gott zu oder in Rebellion von ihm weg. Und wenn man auch nicht immer direkt die Folgen des Bösen in einem Leben erkennt, wird Gott doch schlussendlich in Gerechtigkeit richten. Denn das ist sein Wesen. Gott hasst Gewalttaten und wird sie ganz sicher nicht unbestraft lassen. Es wird Gerechtigkeit geben. Der Akzent liegt aber nicht auf der Strafe für die Bösen, sondern auf Gottes Liebe und Zuwendung zu denen, die ihn lieben. Wir, die wir Christus angenommen haben, sind freigesprochen worden von der Schuld. Die Schrift sagt, dass die Strafe auf ihn gelegt wurde, zu unserem Frieden, und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Es geht also nicht darum, ihr Bösen, diese böse Welt, die uns bedroht, vielleicht sogar hasst und verfolgt, ihr werdet es schon noch mal kriegen. Nein, Jesus hat gesagt, wie wir mit einem Gegenmittel reagieren sollen auf Angriffe, auf Anfeindungen, auf Verfolgung, auf Schmähungen. Der Herr rät uns dazu und hilft uns, Widerstand und Angriffe nicht nur passiv zu begegnen. In Matthäus 5,44 sagt er in der Bergpredigt, liebt eure Feinde und segnet die, die euch fluchen, und betet für die, die euch verfolgen. Wenn man in Situationen steht, drinnen steckt, wie denen, dann ist das nicht immer so leicht. Dann möchte man doch manchmal aufstehen und dann möchte man doch mal aus der Haut fahren. Dann möchte man sich die Frage stellen, muss ich mir das jetzt gefallen lassen? Und der Herr versteht durchaus unsere Gefühle. Er selber ist bedroht worden, verfolgt worden. Man hat versucht, ihn zu steinigen oder von Klippen herunterzustoßen. Man hat immer wieder, obwohl er nur Gutes tat und heilte und befreite und die Menschen segnete und sich um sie liebevoll um sie kümmerte, immer, trotz all dem, hat er für seine Feinde gebetet. Selbst als er am Kreuz hängt und dort von denen, denen er gedient hat und denen er geholfen hat, gekreuzigt wird, da spätet er, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist übernatürlich, das ist übermenschlich, das ist Größe. Und der Herr sagt, er lebt als der Große und Starke auch in unserem Leben. Und deshalb können auch wir uns mit ihm entscheiden und er wird uns dabei helfen, zu sagen, ja, ich werde segnen und ich werde nicht fluchen. Liebet eure Feinde und segnet die, die euch fluchen. Betet für die, die euch verfolgen. Damit wird man aktiv. Betet für die, die euch verfolgen. Wer betet und segnet, schaltet Gott aktiv ein in die Geschehnisse. Und er bewahrt sich selbst damit, in den Kreislauf des Bösen mit hineingezogen zu werden. Wenn wir nicht für die, die uns angreifen oder verfolgen oder auch schmähen oder die dich belächeln oder verlästern, wenn du nicht für sie betest, dann fängst du an, in deinem Kopf zu drehen und Pläne zu schmieden, wie man es ihnen vielleicht heimzahlen könnte. Oder vielleicht genüsslich diesen Gedanken in sich zergehen zu lassen, naja, einmal kommen die Zornschalen. Aber Gott sagt, betet für die, die euch verfolgen, die euch beleidigen, die euch übel tun. So gesehen kann Widerstand, Angriff oder Verleumdung dazu dienen, dass Christen sich ihres Fundaments neu bewusst werden und ihr Glaube letztlich gestärkt aus dem Sturm hervorgeht. Jesus hat gesagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Sie haben mich unter Druck gesetzt, sie werden euch auch unter Druck setzen. Und er spricht auch von Menschen gerade hier. Aber da gibt es ja auch noch den Feind, der Teufel, der geistlichen Druck ausübt. Und sehr oft bedient er sich Menschen, um Druck in unser Leben hineinzubringen und uns das Leben schwer zu machen. Und wir sind dann geneigt, gegen Fleisch anzukämpfen. Wir sind dann geneigt zu sagen, das lasse ich mir jetzt nicht bieten. Ich kenne solche Situationen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht bist du schon so zahm und so gediegen und so durchläutert, dass du sagst, mit mir kann man machen, was man will. Ich liebe einfach munter weiter. Ich denke, den meisten von euch so ergangen, wenn dir Unrecht geschieht, dann geht in dir etwas hoch. Kennst du sowas? Gibt es da solche? Ja, da gibt es eine. Da geht es hoch. Man sagt das ja so schön, ich könnte auf die Palme gehen. Nur hier wachsen halt keine in unseren Breitengraden. Also, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen und betet für die, die euch verfolgen. Eins kann ich sagen aus meinem persönlichen Leben. Immer, wenn ich Druck habe, immer wenn Schwierigkeiten kommen, ob es nun persönlich betreffend ist oder geistlicher Natur, da wird unser Glaube gewissermaßen auf den Prüfstand gestellt. Ich war die Woche beim TÜV mit Maritas Auto und dann ist er auf die Platten gefahren, wo die Stoßdämpfer geprüft werden. Und dann schaltet er das an und geht das ganze Auto zittert da und wackelt dahin, also die Hinterachse da. Da habe ich gesagt, genau so ungefähr geht es uns manches Mal, wenn unser Glaube geprüft wird. Es scheint so, als wenn alles vibriert, es scheint so, als wenn alles erschüttert wird. Und am Schluss hat der Prüfer festgestellt, ihre Stoßdämpfer sind top in Ordnung. Am Schluss der Prüfung, die du und ich durchlaufen, wird sich eins klar herausstellen. Unser Glaube ist noch fester geworden, noch stabiler geworden. Wir sind vielleicht in manchen Dingen geläutert worden. Da, wo wir vielleicht oberflächlich leicht fertig waren, da wurden diese Dinge hinweggetan. Und wir haben einen neuen Stand in unserem Glauben eingenommen. Ich wünsche dir das. David hat gesagt, wer glaubt, flieht nicht. Wir stehen immer vor dieser Möglichkeit, dem Druck, den Anfeindungen auszuweichen, den Angriffen auszuweichen, zu fliehen, uns zu verstecken oder uns ihnen auch einfach zu stellen. Ich möchte dir raten, es wie David zu tun. Egal was kommt, einen Blick nach oben in die himmlischen Sphäre, da sagt er ganz klar und deutlich, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, er thront im Himmel und er herrscht über alles. Egal was dir begegnet, egal was kommt, es gibt einen, der hat dein Leben in seiner Hand. Es gibt einen, der herrscht vom Himmel her. Er lässt zu, dass vielleicht Dinge an unser Leben herantreten. Dinge, die wir überhaupt nicht mögen, die wir gar nicht lieben. Aber unser Glaube, sagt Petrus, wenn wir durchs Feuer gehen, wird hinterher noch als viel kostbarer, als ein viel wertvolleres Geschenk vom Himmel her empfunden werden. Aber das müssen wir wissen. Es scheint so, dass Menschen bestimmen. Es scheint so, dass geistliche Mächte bestimmen wollen, Umstände regieren wollen. Nein, da müssen wir entgegenhalten. Da gibt es einen, der in seinem heiligen Tempel im Himmel thront. Und er herrscht und er hat alles in der Hand. Und er sagt, niemals werde ich euch verlassen. Jesus hat es schriftlich gegeben, immer wieder in seinem Wort. Ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie aufgeben. Und er sagt, ich stärke dich. Und wir sehen, wenn wir jetzt auch mal reinschauen würden in die Bibel, wie viele Männer Gottes, die in Schwächen hineingekommen sind. Der Elia, der sagt, ich will jetzt sterben. Gerade hat er einen gewaltigen Sieg gehabt, hat die ganzen Baalspriester aus dem Land geschafft. Und dann steht eine Frau auf und sagt, du, ich mach dich alle. Und der Elia nimmt die Beine in die Hand und läuft, was das Zeug hält. Verstehen wir? Du und ich, wir werden wahrscheinlich vor den 800 oder 900 Baalspriestern da weggelaufen. Aber da läuft er nicht weg. Da nimmt er Position. Ich komme hier im Namen des Herrn. Eine Frau taucht auf und sagt, du, ich mach dich platt. Und er rennt, nimmt die Beine in die Hand und ist fort. Und dann liegt er unterm Busch. Und dann kommt dann Depressionen. Und dann heult er, oh Gott, ich will sterben. Ich will nicht mehr leben. Und dann gibt Gott ihm auf übernatürliche Weise Speise. Ihr wisst, er wird versorgt, er wird wieder erfrischt. Diese Speise, die er bekommt, das Essen, das er bekommt, ist so gehaltvoll, dass er in der Kraft dieses Essen 40 Tage laufen kann, bis auf den Berg Karmel. Überlegt doch mal, du kommst nach Hause und jemand serviert dir ein Essen und sagt, die nächsten 40 Tage brauchst du nichts mehr essen. Das reicht für 40 Tage. Du kannst mir in der Kraft dieses Essens voll durchstarten. Der Elia startete voll durch und er erlebt ein Wunder Gottes. 40 Tage durch die Wüste bis auf den Karmel und überhaupt durch die Pampa zu laufen. Und dann sagt er, Halleluja Gott, jetzt merke ich, wie groß du bist. Jetzt merke ich, wie mächtig du bist. Sagt er das? Nein, er kommt an und sagt, Herr, ich bin allein übrig geblieben. Es gibt keine Gläubigen mehr im Land. Immer am Jammern, immer am Jammern. So, und Gott zeigt ihm seine Größe und seine Stärke. Und vielleicht geht es dir manches Mal auch so. Paulus sagt, wir hatten es dann vor ein paar Monaten schon mal besprochen, es ist so, wir sind am Leben verzagt, sagt er. Wir sind am Leben verzagt. Wir wussten nicht mehr, ob wir lebend aus dieser Situation herauskamen. Im Grundtext heißt es, wir hatten mit dem Leben abgeschlossen. Wir wussten, jetzt werden wir getötet, jetzt ist es fertig, jetzt geht's nach Hause. Und dann sagt er, auf übernatürliche Art und Weise kam der Herr und befreite uns. Und Paulus hätte abhauen können, er hätte laufen können vorher, bevor er in so misslige, bedrängnisvolle Situationen kommt. Aber nein, er blieb stehen, er stellte sich dem und er erlebte auf übernatürliche Weise Gottes Eingreifen. Und was der Herr heute Abend sagt ist, ich werde eingreifen in deinem Leben, du musst nicht davonlaufen. Betrachte nicht die Umstände, betrachte nicht die Situation in deinem Leben, betrachte nicht das Schwierige in deinem Leben, sondern schau auf mich, ich habe alles in der Hand. Wenn du denkst, ich hätte die Kontrolle in deinem Leben oder in deiner Familie oder in deiner Ehe verloren, wenn du denkst, ich hätte die Kontrolle verloren, Gott sagt, ich habe sie nicht verloren. Ich bin nur barmherzig und bin gnädig, auch den anderen gegenüber, weil ich nicht will, dass jemand verloren geht. Er sagt, weißt du denn nicht, dass meine Güte zur Umkehr bringt? Gott ist gütig, damit Menschen umkehren. Ich lade dich ein, Gott neu hinein, Gott anzuschauen oder wie der Hebräerbrief es sagt, lasst uns wegschauen, auch Sünde, die dich umstrickt, Sünde, die dich immer wieder zu Fall bringt, Neigungen, Bindungen, wo du immer wieder fällst. Und Gott sagt, ein Problem ist, dass wir das zu viel anschauen. Wir wollen dann irgendwie sagen, wenn ich das im Griff habe, dann werde ich besser Gott dienen. Gott sagt, schau mich an. Schaut nicht auf die umstrickende Sünde. Schau mich an. Schau mich an, der dich stärkt, der dich kräftigt und der dir heraushilft aus dieser Situation. Barbara hatte vor dem Gottesdienst ein Bild. Und zwar sah sie einen Raum und in diesem Raum war eine weiße Tür. Und diese Tür wurde von außen aufgedrückt Und dann kam in diesen Raum ein wunderbarer, klarer, gewaltiger, reinigender, erfrischender Strom. Und das ist, was der Herr tun möchte. Wenn der Herr so ein Bild zeigt, dann ist das auch klar, dass es jemanden oder solche gibt, die das betrifft. Vielleicht hast du dich innerlich abgeschottet. Vielleicht sogar, wie es in der Offenbarung steht, wo Gott zu dieser einen Gemeinde sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Würdest du mich bitte reinlassen? Vielleicht lebst du Religion. Vielleicht ist Gott gar nicht mehr drin. Aber der Herr sagt, wenn du das erlaubst, und du bist vielleicht nicht mal in der Lage, die Tür zu öffnen, aber wenn du sagst, ich will, dass diese Tür, die verschlossen ist und die mich vom Segen zurückhält, die mich von der Gegenwart Gottes zurückhält, ich will, dass diese Tür heute geöffnet wird, dann kannst du dem Herrn heute Abend sagen, Herr, du darfst die Tür öffnen. Und der Herr wird kommen und er wird diese Tür öffnen und du wirst merken, wie heute Erfrischung in deine Seele kommt, wie dein Geist neu gestärkt wird, wie du belebt wirst. Du wirst merken, dass diese Erfrischung Auswirkungen auf dein körperliches Wohlbefinden hat. Der Herr ist heute Abend hier. Wir fliehen nicht. Wir weichen nicht zurück. Wer glaubt, flieht nicht. Wer glaubt, haut nicht ab. Wir entscheiden uns zu glauben, dem Herrn zu vertrauen. Wir weichen nicht zurück. Wir stehen zu ihm. Und wir stehen zu unseren Brüdern und Schwestern. Wir stehen zur Gemeinde. Wir stehen auch zu den Gästen, die in den Gottesdiensten kommen. Wir sind Familie. Gott bezeichnet seine Gemeinde als Familie. Er betrachtet sie als Familie und er sagt, ich bin der Hausvater dieser wunderbaren Familie. Gott ist stolz auf dich und auf mich. Ob du nun ein großer Superheld bist oder ob du sagst, Mann, ich bin eigentlich der, der viel stolpert und immer wieder aufsteht. Du bist ein Kind Gottes. Gott liebt dich und Gott sagt, ich stärke dich. Aber die, die merkt, da ist es, ich bin verschlossen. Vielleicht hast du dich nicht mal selber bewusst verschlossen. Sag, Herr, du darfst heute in mein Leben kommen. Du darfst da reinkommen und du darfst mich neu beleben. Du darfst mich erfrischen. Vielleicht war dein Glaube mal lebendig und frisch und es hat dir so gut getan, mit Jesus zu gehen. Aber irgendwie ist das abhanden gekommen. Jesus sagt, ich komme heute rein und ich bringe neues Leben in dich hinein. Ich fülle deine Leere in deinem Innern. Ich fülle sie aus. Und du wirst merken, wie sich die Umstände und Situationen verändern. Lass dich nicht in die Flucht schlagen. Angriffe kommen, aber wir hauen nicht ab. Wir bleiben bei ihm. Und du wirst gestärkt und erfrischt daraus hervorgehen. Manches Mal vielleicht hängen dir auch von dem Sturm, der dich umgeben hat, die Fetzen ein bisschen um die Ohren. Ich spreche geistlich. Aber der Herr bringt das auch wieder in Ordnung. Ich kann dir von so manchem Sturm in meinem Leben berichten, könnte ich dir, werde ich heute Abend nicht tun, sicherlich zu anderer Zeit. Aber ich habe erlebt, wie Gott kommt und wie er wiederherstellt. Und selbst in Situationen, wo man denkt, das kann gar nicht gut werden, da kommt er und sagt, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Deshalb, wir glauben und wir fliehen nicht. Amen. Wir glauben und wir fliehen nicht. Wir sagen mit David, wer glaubt, flieht nicht. Und ich glaube und ich fliehe nicht. Amen. Wir wollen gerne auch heute Abend wieder für solche beten, die sagen, ich brauche Hilfe. Gerade, ich denke, das wird ein Punkt auch sein, wo du merkst, in dir ist so eine Leere. Und ich brauche einfach, dass der Strom Gottes wieder in mich hineinfließt. Ich brauche dieses Leben aus Gott. Dann kannst du einfach hier nach vorne kommen und das Gebetsteam wird einfach für dich auch beten. Wir haben ganz Teil, das merkt ihr mal die Minuten, da kann man vorher schon wegschneiden. Ne? Ich schreibe es mich ja mal auf. Vom Gebetsteam, ja, sind ja doch einige jetzt da. Genau, kommt ihr dann einfach doch nach vorne. Ruben, du müsstest als Mann einfach nach vorne kommen und dass du für die Männer betest. Okay. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du heute Abend hier bist, mitten unter uns. Ich danke dir für deine Stärke und für deine Kraft. Und ich danke dir, Herr, für das ermutigende Glaubenszeugnis durch David. Wenn die Umstände aussichtslos scheinen, Berge unüberwindbar scheinen, da sagt David, ich schaue auf zu dem, der im Himmel auf dem Thron sitzt. Und er hat alles im Griff. Er hat alles in seiner Hand. Dir, Herr, vertrauen wir, auch heute Abend. Und wir wissen, dass du Situationen, Umstände veränderst heute Abend. Und dass da, wo Trockenheit in der Seele ist und im Leben ist, dass du heute mit einem erfrischenden Strom dort hineinkommst und Wiederherstellung geschieht, in dem Namen Jesus. Danke.